Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Jo, herzlich willkommen zur offiziell spätesten Aufzeichnung von Dreierkette VBH in der Geschichte, würde ich mal sagen. Es ist sage und schreibe 22.07 Uhr, deutsche Zeit. Brian und ich müssten eigentlich schon längst im Bettchen sein. Sandmännchen ist schon lang vorbei, Noah. Noah kniept auch die ganze Zeit seine Augen, kann sich gar nicht mehr wachhalten. Der kippt auch die ganze Zeit nach links um. Noah, hallo, bist du noch da?
Ja, ich gerade aufgewacht wieder, als du gesprochen hast tatsächlich. Nee, ich bin wach, ich bin fit. Ich habe gerade Zähne geputzt, ich habe gestern eine Mate getrunken und bin heute noch wach gefühlt und freue mich jetzt mit euch die kommende Stunde mal wieder über Fußball zu sprechen. Ich glaube, es gibt viel an der Tagesordnung. Ich habe unendlich viel Bock und ich würde sagen, machen wir einen Körper ins Wasser und geht los, oder?
Ja, dürfen wir noch kurz unsere Schalte nach in die USA schicken und fragen, wie es dir eigentlich geht, Hannes? Also eigentlich sollte Hannes ja der sein, der am wachesten von uns dreien ist, weil er gerade eigentlich mitten am Tag ist oder irgendwie so circa früher Abend, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, Hannes ist hier gerade der müdeste von uns.
Ja, Jungs, was geht? Schön, euch zu sehen. Walle, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, ich bin der müdeste von euch. Also von uns, von euch. Ich war heute schon in vier verschiedenen Bundesstaaten in den USA, weil ich bin aus Seattle zurückgeflogen. Für die, es nicht wissen, Seattle liegt auf der anderen Seite. Es gibt ja die Westküste und die Ostküste. Und Seattle liegt an der Westküste und ich bin an der Ostküste. Ich bin um 19 Uhr losgeflogen und war dann um 6 Uhr morgens hier mit 2 Stunden Verspätung. War es dann irgendwann mal 8 Uhr morgens. Also ja, ich hab eine lange Nacht hinter mir. War super. Also für alle, die es interessiert, Seattle, unfassbar geil. Also ich glaube, Jungs, das wäre eine Stadt für euch. Es ist so grün. So viel und unfassbar viel Wasser, Berge, mega schön, aber es war schon next level weit weg und deswegen bedanke ich mich auch bei euch, dass wir jetzt um die Uhrzeit aufnehmen, weil wenn wir zu unserer gewohnten Uhrzeit aufgenommen hätten, ich wäre weggeschlafen. Also ich sag's euch, ich weiß nicht, ob Leute von meiner Arbeit zuhören, aber wir hatten heute eine Stunde Call. Die letzten 20 Minuten habe ich mich wirklich alle Taktiken benutzt, um mich wach zu halten. So, auf die Lippe gebissen, auf die, alles. So, ich habe mich jetzt wirklich, es ging nicht und nach dem Call bin ich wirklich eine halbe Stunde weggeratzt. So, im Sitzen.
Ja, ist doch sehr gut. Dann bist du jetzt wieder topfit und kannst jetzt eine Stunde Power-Fußball-Content von dir geben. Und damit wir Brians Enthusiasmus folgen können und vielleicht dieses Mal die erste Folge Dreierkette VBH in der Geschichte hinbekommen, ohne über das Wetter zu reden. Keiner darf jetzt erfahren, wie es bei uns das Wetter ist. Ihr werdet es überleben. Würde ich sagen, wir starten direkt in den Fußball-Content, in die Welt des Fußballs. Ja, war ganz schön was los, oder? Also DFB-Pokal-Wochenende und Supercup, dann nebenher noch kurz ein Rekordtransfer, Bundesliga-Rekordtransfer von Bayern. Endlich ist diese leidige Harry-Kane-Geschichte vorbei. Was sind denn so eure Eindrücke vom Wochenende? Habt ihr ein bisschen was verfolgt?
Ja, also an den Transfer kam man ja nicht vorbei, wenn man sich für Fußball tatsächlich interessiert. Der kam natürlich an die Tagesordnung, DFB-Pokal. Ich glaube, was bei mir vor allem hängen geblieben ist, ist so ein bisschen die Fußballgewohnheit fängt wieder an, ne? Also die Frauen-WM war ja auch noch, das war auch WM der Frauen, Entschuldigung, war auch ganz geil und so weiter. Aber diese Fußballgewohnheit am Wochenende, ein bisschen Fusi schauen, ist geil und ein paar Ergebnisse nachschauen. Gab ja auch einige Sensationen im DFB-Pokal. Dementsprechend war es ganz gut eigentlich auf jeden Fall, ja.
Ja, fandst du, dass es, warte kurz, sorry Hannes, fandst du, dass es Sensation gibt? Ich fand, es war eigentlich relativ sensationsarm. Ja. Also eigentlich sind alle großen Mannschaften relativ ohne Probleme durchgekommen, oder? Also bis auf, glaube ich, einzelne Ausnahmen jetzt.
Ja, also was ist Bremen nicht rausgeflogen?
Bremen ist raus, Augsburg, Hannover.
Ja, also gut, dann hast du schon mal 3 egale Mannschaften aufgezählt.
Ja, also ich, wie auch immer, es Sensation ist vielleicht das falsche Wort, aber es findet ja auch immer noch, muss man sagen, Bayern. So zu der Zeit, wo wir jetzt gerade aufnehmen, spielt hat der Bayern noch nicht gespielt. Also es kann da noch eine Sensation geben.
Leipzig auch noch nicht, richtig?
Genau. Ja.
Hannes, hast du das Wochenende verfolgt oder hast du dich dann nur noch mit Harry Kane beschäftigt? Hast du dir schon ein Trikot gekauft?
Also auf deine Antwort auf deine ganzen Fragen. Ich habe mich das Wochenende leider wenig mit Fußball aktiv beschäftigt, weil wir
Ja, das wäre dann super, dann kannst du ja optimalen Fußball-Podcast machen, oder? Das ist doch top.
Wir waren viel in Nationalparks unterwegs. Ihr kennt mich beide, ich bin leidenschaftlicher Wanderer und Hiker und Camper. Ich war hiken, ich war campen, ich habe so geflucht, ich könnte euch das nicht vorstellen. Aber doch, ich habe es aktiv verfolgt. Vor allem, ich hab dann kurz Panik bekommen. Wir hatten recht wenig Handynetz und dann hatten wir plötzlich Handynetz und dann kamen so die ganzen WhatsApp-Nachrichten, die ich bekommen wollte. Und dann kam auch so eine Nachricht von OneFootball, dass Leipzig Bayern deklassiert hat. Und da dachte ich, oh fuck, oh shit, 8-0, 9-0. Also ich habe wirklich so das Schlimmste erwartet, 3-0, war jetzt immer nicht geil. Und ich habe gehört, sie haben richtig schlecht gespielt. Ich habe mir die Highlights noch angeschaut. Aber mich hat sehr gefreut, dass diese ganze Debatte um Harry Kane jetzt endlich vorbei ist, weil es ein kleines Zeichen dafür ist, dass Bayern doch noch interessante Spieler in einem interessanten Fußballalter anziehen kann. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, auch vielleicht für die ganze Bundesliga, dass ein Stürmer wie Harry Kane, der jetzt mit Tottenham, er war nicht erfolgreich, aber auch nicht erfolgslos im Sinne, er hat nie einen Titel geholt, darüber machen sich ja viele lustig, aber er ist der zweitgrößte Torschütze der Premier League-Geschichte, nur hinter Alan Shearer. Viele dachten, er verfolgt den Rekord und geht deswegen nicht zu Bayern, aber ich denke, wie gesagt, es ist ein gutes Zeichen, dass Harry Kane jetzt mit 30 Jahren in die Bundesliga gewechselt ist, 4 Jahre Vertrag, schauen wir mal, wie es wird. Erstes Spiel flöten gegangen, ja, aber ich habe gehört, es war eine sehr starke Leipzig-Mannschaft und ich habe es euch gesagt, Leipzig hat mit diesem Xabi Simons einen interessanten Spieler verpflichtet, die konnten Dani Olmos halten, die wurden André Silva los, der echt schwach war, also Leipzig ist eine Mannschaft, auf die könnte man aufpassen, aber was DFB-Pokal angeht, habe ich leider recht wenig verfolgt. Ihr beide guckt mich jetzt vielleicht böse an, aber ich habe, dadurch, dass ich wirklich ein großer Ronaldo-Fanboy bin, diese Saudi Champions Cup, habe ich mir eher den Live-Ticker durchgelesen, wo er ja den Pokal geholt hat. Und da habe ich so nebenher auch erfahren, dass es eine super große Rivalität gibt zwischen Al-Nasr und Al-Hilal. So groß, dass wenn die beiden spielen, die Polizei die Stadt teilweise absperrt, weil es zu so großen Fan-Auseinandersetzungen kam in der Vergangenheit.
Jetzt, guck mal, Brian, wie er jetzt ganz geschickt sein Saudi-Thema hier eingefädelt hat. Ich weiß nicht, wie er den Übergang hinbekommen hat, aber Hannes hat auf jeden Fall die letzten 5 Minuten jetzt gequatscht. Brian und ich haben im Vorhinein ihm verboten, über diese dumme Saudi-Liga zu reden und über den Neymar-Transfer und jetzt hat er es dann doch irgendwie hinbekommen, zu dem Thema zu kommen. Wie kommen wir da jetzt wieder weg?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin da vielleicht auch nicht so abweisend wie jetzt du. Ich finde es so ein Schulterzucken bei mir immer. So, ja.
Ach, ich kann's nicht mehr hören.
Ich kann da auch irgendwie, ich habe da auch noch nicht, ich glaube, man muss jetzt, ich bin wirklich gespannt, also auf die Saison, wie das jetzt da laufen wird. Ne? Also auf die Zahlen, wie viel da zuschauen werden, wie die Stars da leben, ob die keinen Bock mehr haben nach einem Jahr Wüste oder halt sagen, ist geil, Lifestyle und so weiter. Mal sehen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt.
Und ich bin tatsächlich gerade eben noch über einen Post gestolpert von, ich glaube, Sky oder ähnliches, dass es irgendwie irgendwelchen Quellen zufolge Neymar, bevor Al-Hilal zugesagt hat, wohl bei sämtlichen europäischen Topclubs abgeblitzt ist. Wo ich mir auch dachte, das ist auch irgendwie traurig, oder?
Eigentlich super traurig und deswegen, um deine Frage zu beantworten, Walle, wie kriegst du mich jetzt dazu, nicht mehr über die Saudi-Liga zu sprechen, nämlich indem du mir 2 Minuten gibst, um darüber zu reden, warum ich es so schade finde, dass Neymar jetzt im Alter von 31 zu Al-Hilal gewechselt ist. Und dann erwähne ich das nicht mehr. Okay, dann ist aus.
Ich gucke auf die Uhr. 2 Minuten.
Ich habe auch da was zu sagen, muss ich sagen.
Ja, es ist auch
ein Können Spiel wir das dann. Wirklich?
Walle, ganz kurz, hör zu. Seitdem ich aktiv Fußball verfolge, gab es kein Talent, was für mehr Furore gesorgt hat in der Welt des Fußballs als Neymar. Weil
Max Meyer.
Ja, genau. Max Meyer, schlau drauf, Alexander Baumjohann. Die ganzen, ja, nee, aber jetzt zur Joke beiseite. Für Messi und für Ronaldo bin ich zu jung. So als die in die Szene gekommen sind, 2004, 2005, 2006, da war ich noch nicht alt genug, um zu checken, dass die jetzt neue, gute Spieler sind. Aber als Neymar in die Szene gekommen ist, dann war ich so 11, 12. Und ich weiß noch, Neymar wurde, ich glaube, 2012 oder 2013, war Neymar noch Spieler bei Santos und ist da zu den Top 10 besten Spieler der Welt bei der Ballon d'Or-Wahl gekürt worden. Was dieser Spieler an Furore gesorgt hat und was für eine Erwartungen auf ihn gesetzt wurden, war krass. Also ich meine, Pelé hat gesagt, als er noch bei Santos war, dass das sein Nachfolger ist. Europäische Topclubs haben sich um ihn gestritten. Barca hat ja wirklich auch eine Rekordsumme für ihn gezahlt und er war stark. Also keiner von uns kann leugnen, dass Neymar am Ball wirklich viel kann. Er ist jetzt theatralisch, er ist nervig, er liegt viel auf dem Boden, er ist eine Diva, der Wechsel zu PSG war komplett unnötig. Das alles verstehe ich, aber ich glaube, was Neymar am Ball kann, ist einfach krass. Und ich würde sagen, er hat oft genug dafür gesorgt, dass ich in seinen Bann gezogen wurde. Ansonsten schaut euch einfach die Highlights an vom Spiel, Champions League Viertelfinale Rückspiel 2021, Bayern gegen PSG. Neymar hat alle kaputt gemacht. Kimmich, Hernandez, Davies, Alaba. Neymar hat alle kaputt getribbelt. Hätte Neymar damals beim 7-1 gegen Deutschland gespielt, wäre es vielleicht anders ausgegangen, sagen viele, weil er damals verletzt war. Also es ist einfach ein Spieler, den viele als den Heredero del Trono, also der, wie heißt das? Also als den, hey, wie heißt das Wort denn auf Deutsch? Hauptsache, er war die Person, von der viele dachten, dass er die Rolle als Weltfußballer von Messi und Ronaldo übernehmen würde. Und jetzt kam es leider doch nicht dazu. Und im Alter von 31, wo es eigentlich noch...
Thronfolger, du meinst den Thronfolger?
Ja, genau, Thronfolger, das war's. Viele dachten, er ist der Thronfolger. Und jetzt geht er im Alter von 31, wo es eigentlich noch bergauf gehen könnte mit seiner Karriere nach Al-Hilal. Und deswegen finde ich es einfach schade.
Das waren jetzt mehr als 2 Minuten.
Ja, sorry. Ich sag, kurz, wenn wir uns sehen.
Ich sag jetzt sag einfach mal nur der letzte Zauberer. Weil Neymar war ein Spieler, der halt anders gespielt hat als die anderen und halt einer der wenigen, wenn nicht der einzige Star im Fußball, im heutigen modernen Fußball war, der dieses Skillset hatte und dieses Skillset auch in den Spielen gezeigt hat. Und das gibt's so nicht.
War es einer dieser Straßenfußballer, die immer wieder beschworen werden, dass sie insbesondere im deutschen Fußball fehlen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, ja, also das ist jetzt vielleicht ein großer Bogen, den du da spannst, mein Lieber. Das ist eigentlich nur meine Aufgabe. Mhm. Ich weiß nicht, ob er jetzt in dem Sinn ein Straßenfußballer, der Deutschland fehlt, aber er war auf jeden Fall einzigartig in seiner Spielweise, die mitreißend war. Das hat Hannes schon gut aufgefasst, finde ich. Und ich finde auch gar nicht, dass, klar, die Erwartungen an ihn waren völlig falsch gestellt. Das kannst du eben, also er ist kein Spielertyp, kein kompletter Spieler, wie jetzt Messi und Ronaldo sie sind und waren in der Zeit. Aber er ist in dieser Nachfolge und vielleicht auch in dieser Tragik eines Adriano, eines Ronaldo, eines Ronaldinho, die immer, die eigentlich den Fußball ja so gelebt haben durch ihr Spielerisches, aber nie eigentlich diese komplette fußballerische Gestalt waren. Das ist er irgendwie dann doch auch geworden. Und vielleicht hat das auch was, ich meine, das waren ja jetzt auch alles Brasilianer, die ich genannt habe, das ist vielleicht auch nochmal ein anderer Ansatz, Fußball zu spielen, der da gelehrt wird, vielleicht auch der entwickelt wird. Dementsprechend, der einzigartige Zauberer verlässt den europäischen Fußball. Ich glaube, das trifft ganz gut.
Ja, also wir müssen, das ist ja unbestritten, dass das ein extrem talentierter Spieler war und auch ein stellenweise sehr erfolgreicher Spieler, aber ich finde halt einfach, wenn ich an Neymar denke, ist das Erste, woran ich denke, alles, was halt dieses Talent überschattet, irgendwie alles, was er halt falsche Entscheidung getroffen hat. Also es fängt an bei diesem dubiosen Wechsel damals zu PSG für diese abgefahrenen 222 Millionen Euro. Also das ist ja auch ein Preisschild, die kannst du als Spieler gar nicht erfüllen, diese Erwartungen, weil das ist so ein Preis, das kann gar nicht funktionieren. Und dann immer diese Theatralik überall, immer dieses Anti-Fußballerische. Also einerseits natürlich, er war irgendwie so, er war der Fußball in sich, war er, hat er irgendwie verkörpert durch seine Zauberei, aber er hat den Fußball auch mit Füßen getreten, mit seinem Auftreten auf dem Platz. Also er hat irgendwie so beides gemacht. Sobald er den Ball hatte, hat er viel richtig gemacht und hat viel rausgeholt aus dem Fußball und hat sehr interessant gespielt und hat, wie ihr beide auch schon gesagt habt, wirklich die Leute in ihren Bann gezogen. Andererseits hat er dann genau wieder alle Klischees erfüllt, die Nicht-Fußballfans von Fußballern haben und hat das auch komplett ausgelebt und hat alle Werte, für die der Sport an sich steht, wiederum mit Füßen getreten. Und deshalb, er hat irgendwie so in Extremen gespielt, hatte ich so immer das Gefühl. Und so irgendwie die eine Extreme überschattet bei mir die andere. Deshalb, ich habe einfach kein positives Bild, muss ich sagen, von Neymar.
Verstehe ich komplett. Also ich meine, es war auf jeden Fall eine polarisierende Persönlichkeit. Aber was er am Ball konnte, ist überragend. Und es ist einfach schade, dass er jetzt diesen Schritt in die Wüste macht. Denn mich hätte es gefreut, wenn er ein Barca-Comeback gemacht hätte. Ich hätte es Barca nicht gegönnt, aber ich hätte es ihm gegönnt. Ich hätte es cool gefunden.
Aber Xavi wollte ihn nicht und das muss er ja auch wirklich sagen, dass er halt bei allen europäischen Topclubs abgeblitzt ist, wundert mich nicht, weil so einen Spieler kannst du dir momentan nicht leisten.
Ja.
Also wirtschaftlich und auch nicht, glaube ich, persönlich, weil du ja damit ein eigenes Unternehmen in dein Team holst, mehr oder weniger.
Ach, er hätte mit Sicherheit mit dem Wechsel zu Barca hätte er die berühmt-berüchtigte Teambalance mit Sicherheit auch aus den Bahnen gebracht. Also wenn dann auf einmal so ein extremer Großverdiener reinkommt, na klar, also Lewandowski wird jetzt auch nicht gerade in Apfel und Ei verdienen, aber ich glaube, das ist dann doch nochmal eine andere Preiskategorie. Ja, nee, naja, Hannes, bist du jetzt zufrieden? Wir haben über deinen Neymar gesprochen. Schön,
bin,
ne?
Ich bin sehr zufrieden. Das ein Spiel, über den ich reden wollte, den zweiten, den erwähne ich vielleicht später noch irgendwann.
Ja, Hannes, der snitcht heute seine Themen hier mit rein. Also kommen wir nochmal zu diesem Bayern-Debakel da am Wochenende gegen Leipzig. Meine große Frage, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber die große Frage, die ich mir irgendwie im Nachhinein gestellt habe, jetzt kaufst du dir diesen Innenverteidiger, diesen Kim aus Neapel, von dem alle große Erwartungen haben, dass die große Stabilität endlich reinkommt in die Viererkette? Und dann spielen wieder Upamecano und De Ligt. Und dann frage ich mich, Tuchel, vielleicht auch einfach mal falsch gecoacht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Geschichte zwischen Tuchel und Bayern. Das hat von Anfang an schwierig angefangen. Das war von Anfang an stand diese ganze Beziehung unter einem schwierigen Stern für mich. Deshalb hier, halte den Tag fest, 15.08.22:22, kühne These, Tuchel ist zum Winter weg. Einfach okay. Mal raushauen.
Ja, nee, ich verstehe, woher die These kommt. Und was ich bin vollkommen mit dem, was du gesagt hast, einverstanden, weil die Beziehung zwischen Tuchel und FC Bayern ist ja auf unstabilen Fundament entstanden. Weißt, es war
ja.
extrem turbulent. Er ist jetzt zu einem Zeitpunkt gekommen, wo man noch auf allen drei Hochzeiten getanzt hat, wo man die Chance auf das Triple hatte, eine reale Chance. Dann war das erste Spiel gegen Dortmund schon cool. Das haben wir alle zusammen geguckt in der Fargo mit Brians Eltern und meiner Mama. Das war richtig cool. Und dann ging es bergab. City deklassiert. Freiburg hat Spiel ihres Lebens gemacht und hat uns rausgekickt aus dem DFB-Pokal. Es sind lauter negative Schlagzeilen, die Tuchels Zeit bisher begleitet haben. Ich denke nicht, dass er im Winter gehen wird. Ich denke, Bayern wird wieder Meister. Ich sehe einfach keine Mannschaft. Vielleicht
ja, darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Ja. Das ist ja unbestritten. Aber jetzt, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ein FC Bayern vor, lass es nicht 2-3 Jahre sein, lass es vor 4-5 Jahren gewesen sein. Wenn da ein FC Bayern so knapp Meister geworden wäre, mit so einem Dusel in der, keine Ahnung, 87. Minute, sich wirklich nicht gut präsentiert hat in der Champions League und dann wieder zurückkommt in die Saison, dann hätte ein FC Bayern vor 4-5 Jahren diese Leipziger aber sowas von 4-5-0 abgeschlachtet und abgefertigt und wieder für klare Verhältnisse gesorgt und gesagt, so, Schluss mit dem Schabernack, wir sind wieder da, wir haben hier den Ball und den Fußball in Deutschland im Griff. Und ja, klar war es nur ein Spiel, klar war es nur der Supercup, aber ich finde, da hat einfach was gefehlt.
Ich glaube, ich sehe das auch so. Ich will mich jetzt aber auch nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwelche Thesen in den Raum werfen. Dafür finde ich auch zu früh. Kann ich aber trotzdem deine Argumentation nachvollziehen, Walle. Was mir noch eingefallen ist, ist, dass natürlich jetzt die Management-Situation anders ist als in der Saison. Ich glaube, die ist schon etwas stabiler als mit Kahn und Salihamidzic. Auch einfach, weil die Manager jetzt nicht mehr so im Medienfokus stehen werden, weil es einfach nicht diese ehemaligen Stars sind. Ich glaube einfach, das sind einfach Manager jetzt, die da ein bisschen gewiefter sind als die beiden. Und weiterer Punkt ist schon, ich glaube, dass Hoeneß und Rummenigge da schon wieder die Faden in der Hand haben und die, vor allem ja Hoeneß, schon Tuchel-Supporter sind. Deshalb, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wieder so eine halbe Sache wird. Die werden schon in der Saison mit dem bleiben. Vermute ich jetzt mal, außer es wird jetzt natürlich katastrophal, ne? Dann werden sie schon handeln, aber das ist, finde ich, schon nochmal so ein anderer Punkt als jetzt vor der Saison.
Das war ja auch jetzt keine journalistische Vorhersagung, die ich hier getätigt habe. Das war ja einfach nur, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl bei dieser ganzen Beziehung zwischen Bayern und Thomas Tuchel. Und irgendwie immer, wenn ich den in irgendwelchen Bayern-Klamotten sehe oder in Bayern-Kontext, das Bild passt für mich auch einfach irgendwie nicht. Das ergibt sich mir nicht. Das ist irgendwie nicht so schlüssig.
Nur du, ich pointe auf dich.
Ach so. Ja, jetzt, also ich kann es nachvollziehen. Andererseits werden wir, also ich meine, es ist klar, dass Tuchel nicht länger als 2 Jahre bleibt, glaube ich. So, weil Tuchel nie lange bei einem Verein bleiben kann, weil er sich immer mit dem Management anlegt im Endeffekt. Oder andersrum. Andererseits ist er einfach schon ein erfolgreicher Coach und er war bei allen Stationen, die er war, erfolgreich. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es da jetzt nicht zumindest eine kurzfristige Zeit gibt, wo Bayern wieder stark wird. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Und die Transfers sind meiner Meinung nach schon sehr stark.
Die Transfers sind überragend getätigt.
Die Transfers sind überragend und noch was, das haben wir, glaube ich, bei einer Aufnahme irgendwann mal vor 2-3 Monaten gesagt. Nach Tuchel, nach Nagelsmann, gibt es keinen Trainer, der mir gerade in den Sinn kommt, den Bayern sich holen könnte.
Ja, ja, das hatten wir kurz vor der Sommerpause mal, dass sie ein bisschen verbrannte Erde bei den deutschen Trainern hinter sich gelassen haben.
Ja, das war's. Also Hansi Flick, Coach Nationalmannschaft, wir fliegen 2024 in der Vorrunde aus, vielleicht kommt er zurück zu Bayern. Jürgen Klinsmann wäre auch wieder witzig, aber nee, also jetzt ehrlich.
Jogi Löw.
Es gibt keine Trainer, ja, vielleicht Jogi Löw, aber ich glaube, dass das Projekt Tuchel, das müssen sie jetzt einfach ein bisschen länger halten, das muss sein, weil man den Coach, den man für viel Geld verpflichtet hat, aus seinem Vertrag aus Leipzig rausgekauft hat, einfach rausgeekelt hat und rausgeworfen. Es kann sein, dass es eine Zeit wird, wobei nicht so glamourös wird. Es wird wieder so eine knappe Meisterschaft, DFB-Pokal vielleicht, no, Champions League auf gar keinen Fall. Oder der FC Bayern belehrt uns wieder des Gegenteils und Harry Kane zeigt sich in absoluter Topform und zeigt einfach, dass diese wirklich schon sehr hohe Ablöse, somit die für ihn gezahlt wurde, komplett gerechtfertigt ist.
Was hast du denn für ein Gefühl bei der ganzen Geschichte Kane, Bayern?
Mich freut es, dass der FC Bayern wieder einen Weltklasse-Stürmer hat auf der 9er-Position. Ich war immer ein großer Fan von Choupo-Moting, der hat seine Rolle extrem gut gemacht, aber du kannst
Choupo-Moting... Mir geht es nicht darum, was du über den Spieler denkst, sondern glaubst du, das matcht?
Ja, doch, vom Spielstil her, glaube ich, wird es matchen, aber erst nach 5-6 Spielen, weil Harry Kane war bei Tottenham jetzt wirklich eine sehr lange Zeit der absolute Schlüsselspieler, über ihn ist alles gelaufen. Er hat, glaube ich, dreimal die Torschützenkanone gewonnen in der Premier League. Wirklich ein Top-Spieler, aber wird eine Zeit brauchen, sich an eine neue Liga zu gewöhnen. Und er wird auch eine Zeit brauchen, sich an eine neue Art und Weise Fußball spielen zu gewöhnen. Wenn du dir anschaust, Tottenham und Bayern ist viel mehr auf Ballbesitz, auf Spielaufbau und Tottenham ist, von dem, was ich sehe, vielleicht liege ich da auch falsch, aber die Spiele, die ich gesehen habe, ist eher ein klassischeres Kick-and-Rush.
Was ich noch sagen wollte ist, ich schaue ja aber dann manchmal, ich habe letzte Saison, als Sadio Mané kam und der Hype anfing, die ganzen Videos auch nochmal geschaut, so die der FC Bayern-Kanal dann hochlädt, ne, wie die dann immer durch die Stadt fahren und dann die Lederhosen anziehen und immer dieses Tam-Tam um die Spieler. Also dieses fast schon ja lächerliche Tam-Tam.
Es ist und, lächerlich, ja.
Ja, oder es ist lächerlich, was auch immer. Ich meine, das ist ja nicht beschränkt auf Bayern in dem Fall. Und ich finde irgendwie die Art und Weise des Transfers und wie sie das gefilmt haben, ich glaube, selbst der Audi gefühlt war der gleiche, mit dem Kane gefahren ist wie bei Mané.
Und ich das ist immer der gleiche. Ich weiß, welche Videos du meinst. Ich gucke die mir auch immer an auf YouTube. Das ist
ja
immer der gleiche.
Aber das ist ja Copy and Paste gewesen, gefühlt. Natürlich, klar, ist der gleiche Kameramann, gleiche Social Media wahrscheinlich. Aber irgendwie, das hat bei mir tatsächlich wiederum, um jetzt vielleicht auch auf die Frage mal zu antworten, die mir jetzt zwar nicht gestellt wurde, aber die ich auch interessant finde, ob das matcht zwischen Bayern und
Brian, Kane. Pass auf, Brian, ich hol dich ab. Noah, was denkst du denn? Die ganze Beziehung, Kane-Bayern, denkst du, das ist ein Match?
Ach, gute Frage tatsächlich. Also, wie gesagt, nachdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, weil das eben letztes Jahr auch eben sehr euphorisch angefangen hat. Auch immer dieses Argument, ja, ein großer Spieler kommt in die Bundesliga. Was hat die Bundesliga davon? Nichts. Nichts. Schon. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass es auch da einfach schwierig wird, weil wir auf der einen Seite eine hohe Transfersumme haben, die halt den Druck auf den Spielern erhöht. Ich glaube, dass Harry Kane schon Druck standhalten kann. Allerdings hat er auch bei der Weltmeisterschaft einen Elfmeter auf den Mond geschossen. Ich weiß nicht, das ist ein kleines Detail, aber es ist ein Indiz dafür, dass der Spieler vielleicht nicht immensen Druck standhalten kann, aber es ist halt auch lächerlich so. Jetzt ist es einfach ein kleines Detail. Und auf der anderen Seite hast du schon recht mit dem Spielstil. Ich bin mal gespannt. Es ist halt einfach ein Zielspieler und Bayern hat nicht immer einen Zielspieler gehabt eigentlich.
Jetzt ja, eigentlich hatten sie ja mit Lewandowski einen sehr ähnlichen Spielertyp, jetzt bis halt auf die letzte Saison.
Genau. Aber Lewandowski hat halt auch sehr lange schon da gespielt und hat ja auch mit angefangen, sag ich mal, in einem ganz anderen Setting nochmal, ruhigeres Verein. Ich glaube tatsächlich eher nicht, dass es matcht.
Ja, ich glaube, ich habe auch ein schlechtes Gefühl bei Bayern an sich. Ich glaube, Bayern wird sich schwer tun. Ich glaube, Bayern wird wieder hinter den hohen Erwartungen hinterherlaufen. Allgemein. Aber ich denke, dass Harry Kane dann doch sehr souverän im Druck standhalten wird. Also ihr habt es beide schon gesagt. Das ist klar, ein hohes Preisschild. Viel Druck, aber ich habe das Gefühl, es ist ein sehr souveräner, ein sehr disziplinierter Spieler. Und ich glaube, sobald er seinen Platz im Mannschaftsgefüge gefunden hat, was entscheidend sein kann, sehe ich da ein gutes Potenzial und habe eigentlich dann auch ein gutes Gefühl. Aber wie Hannes auch schon gemeint hat, gibt dem Ganzen ein paar Wochen, gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit, dann wird es schon laufen. Aber ich denke, wir sind uns alle drei einig, der FC Bayern wird wahrscheinlich wieder kommende Saison Meister werden. Wagen wir doch mal einen kleinen Saisonausblick, was den Rest der Tabelle angeht. Was denkt ihr denn so? Wir haben ja, jeder von uns hat ja einen Herzensverein und jeder von uns hat ja seit letzter Woche einen Patenverein, Patenschaftsverein. Was habt ihr denn so für Gefühle bei euren Vereinen?
Ja, bei Freiburg, ich bin ja was meine eigenen Vereine und auch so immer angeht, ein Berufspessimist. Ich gehe immer vom Schlechtesten aus und hoffe dann, dass es besser wird, so in dem Sinn. Deshalb glaube ich, dass Freiburg die nächste Saison, das wird eine harte Saison, Freiburg hat wenig Transfers außerhalb getätigt, aber hat sehr viel eigene Spieler verpflichtet. Auch gute Spieler, auch die letzte Saison auch schon teilweise gespielt haben, haben sich jetzt relativ krass gequält im DFB-Pokal. Ich glaube, es wird eine harte Saison für Freiburg. Das wird ein Platz 12, womit, das ist voll in Ordnung, ne? Aber ich glaube, das wird heftig wieder die Dreifachbelastung und schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird?
Was wird?
Was wird? Ja, wir freuen uns.
Soll ich jetzt direkt meinen Patenverein noch nennen oder wollt ihr?
Ja, komm, sprich.
Ja, ich habe ja den SSV Mainz mir ausgesucht damals, weil ich ja auch letzte Saison ein paar Mal über den gesprochen habe. Ich glaube tatsächlich, dass die Mainzer, die waren ja jetzt auf Platz 9 vergangene Saison, ich glaube, dass die weiter oben stehen werden nächste Saison. Also ich sag mal 9 plus, weil die haben ein relativ festes Mannschaftsgefüge, da sind viele Leihspieler auch zurückgekommen. Ich glaube, die konnten einige wichtige Spiele halten. Und das Main-Argument für mich ist auf jeden Fall der Trainer Bo Svensson. Der macht, glaube ich, da seit ein paar Jahren einen richtig guten Job. Hat auch da zusammen im Management, glaube ich, eine sehr gute Zusammenarbeit an den Tag gelegt die letzte Saison. Und deshalb bin ich da recht optimistisch, was das angeht.
Walle, willst du weitermachen oder soll ich kurz über meine Vereine sprechen?
Komm, ich mach schnell weiter. Bei mir ist, glaube ich, relativ kurz, weil Schalke ja ein bisschen aus der ausgeklammert wird. Also bei Schalke muss ich sagen, ich habe ein relativ gutes Gefühl. Wir haben die ersten 3 Pflichtspiele einschließlich DFB-Pokal 9 Tore geschossen. Ich habe es ja auch kurz in der Insta-Story mal angekündigt. Ich glaube, wir werden relativ viel Spaß mit der Schalke-Offensive vor allem haben. Haben sich echt gute Spieler zusammengefunden und das harmoniert eigentlich ganz gut. Bei der Defensive bin ich mal noch gespannt, ob das mit Baumgartl, er hat natürlich auch einen kleinen Patzer rausgehauen gegen Braunschweig im DFB-Pokal, ob das noch so richtig aufgeht, aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Ich glaube, dass sich Schalke zwar schwer tun wird, aber sie werden am Ende des Tages aufsteigen. Bei Leverkusen ist ja mein Patenverein, habe ich ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen, weil Leverkusen, finde ich, hat ziemlich geile Transfers getätigt, unter anderem mit Schaka und Hoffmann. Ich weiß jetzt nicht, wie die ganze Geschichte bei Jonas Hoffmann lief. Bei Gladbach, das muss ja sehr dreckig abgelaufen sein, mit falschen Versprechungen an Gladbach und dann doch am nächsten Tag der Wechsel zu Leverkusen. Alles an sich, sportlich gesehen, würde ich sagen, extrem überragender Spieler. Passt, glaube ich, sehr, sehr gut in den Verein rein, passt, glaube ich, sehr, sehr gut in die Mannschaft rein. Mittlerweile auch sehr viel Erfahrung gesammelt. Deshalb sage ich glaube, die Plätze, die sich Union und Freiburg letztes Jahr erspielt haben da oben, die werden ihnen ziemlich strittig gemacht dieses Jahr wieder. Ich glaube, Leverkusen mischt da ganz schön mit. Und ich glaube, du hast dann mit Bayern, Leipzig, den Borussen aus der verbotenen Stadt und Leverkusen dann doch eher wieder die 4 Top-Vereine, die um die 4 vordersten Plätze streiten. Und ich glaube, dann so ebenso Vereine wie Union und Freiburg werden dann eher wieder sich hinten anstellen werden müssen. Aber wir werden sehen. Schauen wir mal, was wird.
Was wird? Wir freuen uns, wir freuen uns. Ich meine, das Coole an Fußball ist, es meistens unberechenbar. Außer wenn man Fan eines deutschen Vereins ist in der Bundesliga, dann kann man eigentlich schon am Anfang der Saison sagen, dass der FC Bayern am 34. Spieltag oben stehen wird. Und ich glaube, das wird diese Saison auch so sein. Das ist ja mein Herzensverein, der FC Bayern. Und den Verein, den ich diese Saison als meinen Patenverein adoptiert habe, ist RB Leipzig. Einfach nur, weil ich im Gegensatz zu vielen deutschen Fußballfans das Projekt interessant finde und ich denke, dass es dem deutschen Fußball gut tut, was sie tun, also was sie machen. Und ich sage, RB Leipzig wird auf Platz 2 landen.
Ja, aber das glaube ich tatsächlich auch. Also ich glaube, dass die Dortmunder wieder eher sich hinten anstellen müssen. Ich glaube, Leipzig doch ganz gut anstellen wird. Darf ich mal eine random Frage stellen zu diesem Saisonausblick?
Ja, klar.
Was denkt ihr, wo landet der FC Augsburg?
Platz 15 natürlich, wie immer.
Ja, ich sag Platz 11.
Ich glaube, die steigen ab. Einfach, weil es jetzt mal genug ist. So ein Verein, den braucht man in der Bundesliga.
Ich hab's nie verstanden, was ihr beide gegen Augsburg habt, weil Augsburg war wirklich so 4-5 Jahre lang für den FC Bayern ein Angstgegner, weil die Spiele da oftmals verloren gegangen sind.
Darf ich euch mal kurz die letzten 5 Platzierungen der Augsburger nennen?
Ja, komm. Hast du die jetzt so schnell rausgesucht?
Ja, ich habe hier ja die Vereinsliste von sehr guten. Ich schreibe
Hausarbeit. Ich schreibe Hausarbeit. Ich kann nicht. Ja,
Junge. Ich recherchiert den ganzen Tag.
Ich habe den sehr guten 11 Freunde Bundesliga Atlas mir gekauft beim Kiosk meines Vertrauens. Da auch mal einen
Schauen. Den habe ich auch gelesen. Der ist sehr gut. Ja.
Wobei ich muss sagen, ganz kurz, kleine Stilkritik. Ich habe eigentlich erwartet, dass da auch so ein bisschen Karten dran drinne sind. Also so,
ja,
so
irgendwie. Weil es Bundesliga Atlas heißt, gell?
Genau. Und ja. Irgendwie auch so, Stimmungssüße, also irgendwie, und das war keine einzige Karte und ich muss sagen, ich fand es irgendwie ein bisschen strange. Dann nenn es doch anders.
Ja. So.
Oder was meinst du? Ich kurz, also einfach kleine Stilkritik mal am Rande.
Nee, verstehe ich, haben sie schlecht geframed. Und ich fände es auch cooler, wenn für jeden Verein so eine kleine Geschichte drin gewesen wäre. Nicht diese komischen Steckbrief-Dinger, die waren scheiße. Die fand ich ja komisch.
Ich auch überwiegend unnötig, ja.
Ihr müsst überdenken, ihr seid nicht das Zielpublikum. Das Zielpublikum ist im Durchschnitt 10 Jahre jünger als ihr beide.
Von 11 Freunde?
Ja.
Nein, bist du glaubst, du wechselst du gerade mit Bravo Sport, oder?
Nee. Ich denke an 11 Freunde.
Nee. No, Bro, Hannes, das Zielpublikum ist 11 Jahre älter als wir.
Eben, genau. Also ich glaube, Brian, ich bin das exakte Zielpublikum von 11 Freunde.
Okay,
dann
lege ich
mal. Ja, ich glaube, ein bisschen älter tatsächlich, weil viele Geschichten sind doch teilweise basieren. Wie auch immer, ist auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall die letzten 5 Platzierungen von FC Augsburg. Platz 15, Platz 15, Platz 13, Platz 14 und Platz 15.
Ja, sag ich doch. Ein Verein, egaler kann er nicht sein.
Ein konstanter Verein, der jedes Jahr konstante Leistungen bringt. Lobenswert.
Aber was das Interessante ist, dass sie Saison 13, 14 und 14, 15 Achter und Fünfter wurden. Und danach immer nur noch mindestens 12. oder 13. Das ist irgendwie strange. Also wirklich, das ist in den letzten Jahren keine Entwicklung zu sehen. Und Walle, ich stimme dir absolut zu. Ich glaube, ein Gang in das Unterhaus würde diesen Verein gut tun.
Wisst ihr, was uns gut tun würde?
Ein Quiz?
Ein Quiz. Hannes, leg los.
So, Jungs. Ich habe die letzte Woche mit einigen Kumpels über unseren Podcast gesprochen. Ich hab einen Kumpel, der studiert in Spanien, der kommt jetzt nach Deutschland. Ich habe ihn kennengelernt, den Gabi, den Gabriel. Der lernt mit uns Deutsch. Der liest sich unsere Kolumne durch und er hört sich unseren Podcast an. Das ist richtig cool und er schreibt mir dann auch immer. Und wir sind dann ein bisschen ins Sprechen gekommen und er meinte dann auch, ob wir ab und zu auch andere Themen ansprechen. Dann habe ich gesagt, so ja, muss ich halt viele Folgen anhören, wir sprechen auch über andere Sachen und diese eine Frage. Und deswegen kam ich auf die Idee, meinen Quiz komplett sport- und fußballfrei zu gestalten. Es ist ein Allgemeinwissensquiz. Seid ihr ready?
Brian freut sich so sehr, dass er nicht mehr in die Kamera schaut.
Genau.
Also ich freue mich riesig, weil das ist mein Standardargument.
Sind Fragen, die man wissen kann, die man aber nicht wissen muss. Ich würde sagen, 2, 3 musste ich recherchieren, bei den anderen war ich mir recht sicher.
233 oder was?
ich leg einfach mal los, Jungs. Wie viele Länder werden von den Vereinten Nationen anerkannt?
193.
Das ist so Scheißwissen. Das ist sowas, weiß Brian. Das weiß ich nicht. Aber ich stimme da nur voll und ganz zu.
Okay, ich wollte dich gerade fragen, ob ihr Antwortmöglichkeiten wollt, aber es sind 193. Ihr lagt richtig. Dann, wir machen weiter mit den Vereinten Nationen. Es gibt.
Man muss fairerweise sagen, Noah lag richtig, nicht okay. Ihr.
Ist ein bisschen aus der Pistole geschossen gekommen. Ich warte dann noch das nächste Mal.
Nee, alles gut, das war ja richtig. Dann, denn die nächste Frage ist wieder über die Vereinten Nationen. Es gibt bei den Vereinten Nationen 2 Staaten, die sind keine Mitgliedstaaten, sondern auf Englisch Observer States. Wisst ihr, um welche 2 Staaten es sich hier handelt? Es gibt keine Antwortmöglichkeiten.
Bei den Vereinten Nationen.
Genau, die sitzen bei, können aber nicht abstimmen.
Also bei sowas ist immer random safe dabei, der Vatikan.
Hätte ich jetzt auch gesagt, erster Guess. Zweiter Guess, irgendwie so ein Land, was noch nicht so dabei ist.
Mhm. Denk mal so ein bisschen an Konfliktzonen.
Aber bei einem Konflikt müssen ja, wenn dann beide Parteien
ja, aber das,
ausgeschlossen werden, oder?
Was wie Südsudan?
Nee, das eine Land bei diesem Konflikt hat halt viel Support von Weststaaten.
Ja, dann wäre jetzt mein Taiwan. Guess. Mein Guess wäre Israel, Palästina. Und dann in dem Fall Palästina wäre dann Observer.
Genau, also Palästina ist der eine Observer-State, aber schon seit einigen Jahren, seit 2013, glaube ich. Und der zweite Observer-State, das ist das Witzige, ist nicht der Vatikanstaat, sondern the Holy See. Das ist innerhalb des Vatikanstaats ein anderer Staat, der aber nur religiös geprägt ist und keine bürokratischen Sachen hat. Und
der was? Der Holy?
Der Heilige Stuhl.
Stuhl. Ja. Ah, ich dachte, das wäre der Vatikanstaat.
Ist nicht der Vatikanstaat, ja.
Aber witzigerweise habe ich das auch mal gelesen, dass das irgendwie die Vertretung, also der Oberhaupt, es ist ja eine Theokratie, ein genau. Gottesstaat, ähnlich wie der Iran. Und der Oberhaupt ist Papst Franziskus. Völkerrechtliche Vertretung aber ist der Heilige Stuhl, der nicht nach ihm benannt ist, sondern der eben praktisch wie The Crown, die Krone praktisch so benannt, glaube ich, wird so in dem
genau, völkerrechtliches Okay. Das muss ich durchlesen, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Also, das war die zweite Frage. Wir machen weiter mit, bin ja gerade in den USA, falls das irgendjemand noch nicht mitbekommen hat. Deswegen gibt es eine Frage zu US-Präsidenten. Jungs, welcher US-Präsident marschierte in den Vietnamkrieg ein? War das Kennedy, Eisenhower, Ronald Reagan oder Johnson?
Ich weiß es.
Du weißt es? Okay.
Ich sage jetzt mal Reagan.
Alles klar.
Noah? Es war Johnson.
Richtig, es war Johnson. Ja, mit Johnson, also das wisst ihr wahrscheinlich auch, der Vietnamkrieg hat nicht damit angefangen, dass die USA da einmarschiert sind, sondern der war schon ein paar Jahre im Gange. Als Kennedy Präsident war, hat er angefangen. Aber Johnson war derjenige, der dann gesagt hat, Jungs, auf geht's, wir gehen unnötig in einen Krieg. So, Jungs, der New York Stock Exchange ist einer der wichtigsten Trading Floors der Welt. Wann öffnet der?
Um wie viel Uhr?
Wie viel Uhr, ja.
8 Uhr morgens.
Nur? Das klang schon falsch. Ja. Ich würde sagen, um 0 Uhr. Also 0 Uhr 1.
Nee.
Nein. Nee. Es gibt keine Antwortmöglichkeiten. Der Trading Floor macht um 9.30 Uhr auf. Morgens.
Warum so spät?
War absolut keine Ahnung. Aber 9.30 Uhr ist die Uhrzeit, da geht's los.
Ich dachte, du fragst uns jetzt, in welcher Straße in New York der ist.
Ja, aber in welcher Straße ist der?
Okay. Brian, weißt du es?
Wall Street.
Ja, sehr gut.
So. Ich hab noch 4 Fragen, aber die gehen schnell, okay? Noch 4.
Noch 4?
Das geht schnell. Jungs.
Da bin ich schon längst im Bett.
Welche ist die Hauptstadt von Australien?
Canberra.
Ja, richtig. Wieso hat die Schweiz als Abkürzung CH?
Das ist, also weil normalerweise ist es ja immer in der Landessprache, aber dadurch, dass die Schweiz verschiedene Landessprachen hat, hat man sich da auf Latein geeinigt.
Richtig, ja.
Und für was steht CH jetzt nochmal genau, Brian?
Confederatio Helvetica. Und Helvetica. Das Interessante dabei ist, dass sie eigentlich keine Konföderation sind, sondern eine Föderation. Ja. Also auch noch falsch.
Manchmal vergesse ich, dass ihr Nerdos seid. So, dann noch 2 Fragen. Die eine ist ganz schnell. Ich weiß, es gibt einen starken Trinker unter euch. Nee, Scherz. Wie viele Kräuter sind im Jägermeister drin?
40.
Ah, mehr. 47.
No, nee. 56.
Oh.
Ja. Und eine Frage, da denke ich, werden wir vielleicht kurz drüber diskutieren, aber ich habe es wirklich nachrecherchiert. Welcher ist der größte Arbeitgeber Deutschlands? Antwortmöglichkeiten sind die Deutsche Bahn, der VW-Konzern, die Caritas oder die AOK?
Der größte Arbeitgeber Deutschlands?
Ja.
Ich glaube tatsächlich ist es VW.
Nein, ich glaube, es ist die Caritas.
Korrekt, es ist die Caritas mit fast 700.000 Beschäftigten.
Ja, ich glaube, hat es damit zu tun, dass die Caritas ja auch Krankenhäuser, etc. und richtig. Kindergarten und solche Geschichten hat und Altenheime. Ja, genau. Und die Angestellten dann quasi unter die Caritas fallen.
Genau, ja. Also sind nicht nur Leute, die direkt bei der Caritas angestellt sind, sondern auch bei Caritas-Einrichtungen.
Mhm. Ja, ich habe mal ein soziales Praktikum in einem ASB-Seniorenheim gemacht und das ist ja dasselbe Prinzip.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Deshalb. Dadurch, dass du das schon so angekündigt hast, die Frage, dass man sich da vielleicht drüber streiten kann, dachte ich mir, dass es nicht die Deutsche Bahn und nicht Volkswagen sein wird.
Es gibt einen Fact dazu, den kriege ich hier von meinem einen Mitbewohner ziemlich oft zu hören. Wisst ihr denn, wer der größte Arbeitgeber der Welt ist?
Ja, Walmart.
Na, fast. Nee, also aber Walmart ist das größte Unternehmen. Also das Unternehmen mit den meisten Arbeitern. Aber wer ist der größte Arbeitgeber?
Hä, das ist doch das Gleiche.
Nee, weil es gibt ja Unternehmen, es gibt auch staatliche Einrichtungen.
Ah.
Ja, also
Pentagon.
Ich löse kurz auf. Pentagon ist Nummer 2. Der größte Arbeitgeber auf der Welt ist der indische Department of Defense.
Hä, lol.
Ja, hätte ich auch nicht gewusst. Aber irgendwann mal haben wir hier drüber gesprochen. Und da meinte einer ganz stolz, ja, weißt du, wer der größte Arbeitgeber der Welt ist? Und dann habe ich es nachgegoogelt. Und dann stand da Indian Ministry of Defense. So, deswegen. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich dachte, ich mache mal ein Quiz, was überhaupt nichts mit Sport und Fußball zu tun hat, sondern nur plumpes Allgemeinwissen, was man wissen kann, aber nicht wissen muss.
Ja, stark, Hannes, danke dir. Nächste Woche bin ich wieder dran. Schauen wir mal, wo wir da thematisch landen. Wir haben ja nächste Woche bekannterweise den ersten Bundesligaspieltag dann hinter uns. Deshalb, vielleicht orientiere ich mich daran. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was wird. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik, die wir letzte Woche leider nicht machen konnten, weil wir uns da ein bisschen verquatscht haben. Und jetzt, bevor wir in die Haie gehen, zumindest Brian und ich, gleich kommen wir noch zu unserer neuen Rubrik Dreierkette Fragen, Fragen Dreierkette. Brian, können wir hier eigentlich auch einen Bumper einbauen? Ich hätte gerne einen Bumper.
Er kommt jetzt.
Sehr schön, dann haben wir hier jetzt auch mal noch einen Bumper eingebaut.
Dreierkette Fragen. Das war auch schon da. Also die Rubrik hatten, glaube ich.
Echt? Ah, das wusste ich gar nicht. Yeah. Ah, gut, irgendwann bestehen die Podcast-Folgen nur noch aus Bumpern.
Wie geil wär's?
Ja, die neue Rubrik Dreierkette Fragen, Fragen Dreierkette. Wer sie noch nicht kennt, ich stelle sie mal ganz kurz vor. Das Prinzip ist, einer von uns bringt eine Frage mit, die er sich komplett selbst ausdenken kann, aus einem Themenbereich, den er sich komplett selbst wählen kann. Und die anderen zwei dürfen die Frage beantworten, dürfen die Frage aber auch gegenstellen, also rückstellen. Und wir quatschen einfach ein bisschen darüber. Und ich habe so ein bisschen meine Frage noch abgeleitet aus meinem Urlaub. Und zwar war ich ja in Portugal und in Portugal gab es unter anderem auch vereinzelt Waldbrände. Vermehrt gab es Waldbrände in Griechenland dieses Jahr ziemlich viel. Und ich hatte auch letztes Jahr in meinem Urlaub in Frankreich in der Atlantikküste ziemlich viele Waldbrände. Und dazu kamen dann dieses Jahr noch Überschwemmungen, zum Beispiel in Slowenien, aber auch in Österreich und in noch vielen, vielen weiteren Teilen Europas. Jetzt wäre meine Frage, ich will sie jetzt nicht ganz so Lanz-esk stellen, aber wenn ihr das jetzt alles so seht, diese wirklichen direkten Klimafolgen, Klimawandelfolgen, was macht das mit euch? Wie denkt ihr darüber? Fühlt sich der Klimawandel für euch dann näher an? Zieht ihr daraus irgendwelche Konsequenzen für euer Handeln oder lässt es euch kalt?
Hey, so spät abends quälst du uns damit.
Ja, muss man auch mal drüber sprechen.
Also ich glaube halt nicht an den Klimawandel. Ne?
Ja, also, das ist natürlich einfach, ne?
Ich wollte sagen, also an den menschengemachten Klimawandel glaubt ihr keiner von uns drei, weil den gibt's ja nicht. Ja, nee, aber ich sag mal ganz ehrlich, es... Ja, ich bin auch, ich bin jetzt 19 Stunden wach, aber ich bin wirklich was Klima, ich bin ein scheiß Beispiel dafür, weil ich wirklich krack wenig mache. Ich reise viel, ich fliege viel. Meine Ernährung besteht, ist schon fleischlastig, aber mich immer, wenn ich dann so Bilder sehe, fühle ich mich scheiße. Aber ich.
Ja, aber genau das ist ja der springende Punkt, worauf ich hinaus wollte. Also bisher waren ja diese Klimafolgen, die wir gesehen haben, waren ja eher in, ich sag mal, im globalen Süden zu sehen oder in anderen abgelegeneren Regionen und waren jetzt nicht so direkt bei uns vor der Haustür so spürbar. Und jetzt wird das ja schon immer wieder vermehrt. Das muss man jetzt schon mal zugeben. Also es ist nur mein Eindruck, aber es wird auf jeden Fall spürbar, einfach immer mehr und es rückt auch immer näher. Wir hatten auch vor 2 Jahren die Überschwemmungen im Ahrtal und ähnliche Geschichten. Und das ist ja eben genau das. Denkst du dann darüber nach oder wie du gerade eben schon gesagt hast, fühlst du dich dann schlecht oder wie denkt ihr denn über sowas?
Also ich zum Beispiel mit Rhodos, dem Brand auf der Insel. Das Interessante ist, ich war zu der gleichen Zeit, hatte ich mit einem Griechen was zu tun in der Uni. Und das ist immer interessant, dass die, also da ging es überhaupt nicht über den Klimawandel. Da ging es im Prinzip nur darum, dass es einfach immer entfacht wird von Fremden, also mit Fremdeinwirkung, von menschlicher Einwirkung, solche Brände, die natürlich dann aber gut brennen, weil es halt so warm ist. So, nun das nebenbei, das war interessant, dass der Fokus, glaube ich, generell in Deutschland einfach sehr, sehr stark auf diesem Klimawandel, auf dem Klimawandel liegt und in anderen Ländern gar nicht so sehr einfach diskutiert wird, einfach nicht so auf der Agenda ist, glaube ich, habe ich so wahrgenommen ein bisschen. Ich glaube, der Punkt ist ja, dass man ja schon so schlechte News eigentlich tagtäglich um sich rum hat. Sei es Klimawandel, sei es Ukraine-Krieg, sei es soziale Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort, Flüchtlinge. Und das Gehirn aber das wirklich ein bisschen aussiebt immer. Und ne, man und dieses Weiterscrollen, ne, man scrollt halt weiter. klar, es macht was mit einem, aber man vergisst es auch wieder, weil, und das ist ja, glaube ich, der Punkt, der springende Punkt ist, dass wir hier im Süden von Deutschland einfach noch nach wie vor nicht so direkt betroffen sind davon.
Aber das ist ja genau meine Frage jetzt. Also ein Waldbrand in Kalifornien, wie es ihn ja auch jetzt in den letzten Jahren häufiger mehr vermehrt gab, lässt dich reagiert gleich auf dich wie jetzt zum Beispiel ein Waldbrand in deine Urlaubsregion, in die du jetzt gefahren wärst, zum Beispiel nach Portugal oder nach Frankreich oder nach Griechenland. Weil das ist ja, allein geografisch ist es ja schon mal deutlich näher an dir. Oder zum Beispiel Brandenburg hat letztes Jahr den Wassernotstand ausgerufen, weil einfach Dürre hier war. Also das ist ja wirklich schon in Deutschland angekommen, die Klimafolgen. Deshalb, es ist ja schon direkt vor der Haustür. Weißt du, wie ich meine?
Ja, komplett. Also ich kann es vielleicht mal aus einer anderen Perspektive ein bisschen erklären. In Ecuador sind die Folgen des Klimawandels sehr bemerkbar. Also wirklich krass. Es gibt viele kleine Inseln, die zu den Galapagos-Inseln gehören, die verschwinden teilweise unter dem Meeresspiegel, weil die Sand steigt. Du hast vermehrt Überschwemmungen, Autobahnen werden weggeschwommen von dem starken Regen, aber die Leute kümmert es nicht. Das finde ich krass, nur im Gegensatz zu dem, was du meinst, weil dass es bemerkbarer wird, wenn es vor deiner Haustür ist. Ich denke, es ist dann für die Menschen schlimm, 2-3 Tage, du guckst dir die Bilder an, es ist wirklich scheiße, du denkst dir, oh Gott, ich muss irgendwas machen, jetzt als Einzelperson kann ich vielleicht nicht extrem viel bewirken, aber etwas kleiner schon, aber nach 2-3 Tagen sind diese schlimmen Bilder auch aus deinem Kopf weg und es ist auch dieses Bewusstsein oder man muss aktiv was dagegen machen, ist dann auch wieder weg. Wie gesagt, ich spreche halt aus der Sicht von einem Land wie Ecuador, wo die Folgen des Klimawandels schon seit Jahren bemerkbar sind, aber niemand etwas aktiv dagegen unternimmt.
Habt ihr denn Hoffnung, dass dadurch vielleicht in der deutschen Bevölkerung mehr Wille kommt, aktiver dagegen vorzugehen, wenn die Klimafolgen näher rücken?
Oh Gott, ich krieg jetzt noch Mails. Ich arbeite ja noch, es ist nicht mal 17 Uhr. Nee, ehrlich gesagt sehe ich das Problem in Deutschland mit der Klimadiskussion, dass es irgendwann mal ein Generationenkrieg wird, nämlich von den Menschen, die etwas älter sind und die Leute und den jüngeren Menschen, die versuchen durch Aktionen wie Fridays for Future oder die letzte Generation darauf Aufmerksamkeit zu generieren und das generiert Konflikt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also es gibt viele Leute, die werden ihre Art und Weise zu leben nicht umstellen und die werden sich vor allem in Deutschland eher lustig darüber machen, wie andere Menschen ihre Sachen, ihren Punkt rüberkriegen wollen oder rüberbringen wollen. Also ich denke nicht, dass es in Deutschland jetzt wegen der wirklich bestehenden akuten Gefahr des Klimawandels sich irgendwas verändern wird, sondern es wird eigentlich nur schlimmer, weil, wie gesagt, Menschen hauptsächlich aus älteren Generationen nehmen das nicht so wahr und denken, dass was jüngere Generationen machen, wie gesagt, für dieses Fridays for Future oder letzte Generation alles lächerlich ist.
Ja, der Punkt ist, glaube ich, schon, dass in Deutschland der kausale Zusammenhang zwischen Extremwetter und Klimawandel deutlich häufiger gemacht wird als in anderen Ländern, nehme ich mal an, weil einfach das Wort Klimawandel und auch der Frame dahinter ja von den Grünen jahrelang geprägt wurde. Somit, ich glaube, den Menschen ist es schon bewusster. Als in anderen Ländern ist ja das nicht auf der Agenda. Da wird ja nicht drüber geredet. Oder anders geredet. Da wird man nicht man kann ja auch sagen, Klimawandel, die Erde ist erhitzt sich oder sie wärmt sich auf. Das sind alles ja auch Frames, die unterschiedlich in den Ländern auch sind. Ich glaube, in Deutschland wird da schon, man kann ja schon sehen, dass der Wahlerfolg der Grünen schon auch teilweise mit solchen Extremwetterereignissen zusammenhängt. Oder auch mit sowas wie Atomkatastrophe in Fukushima 2011 hat sichtlich geholfen, dass die Grünen Baden-Württemberg erobern konnten. Mit Sicherheit. Dementsprechend in Deutschland glaube ich das schon, dass je mehr es gibt, desto größer wird die Bewusstsein der Menschen. Aber ich glaube, ich gebe da auch Hannes recht, dass natürlich dieser Konflikt zwischen den Generationen, vor allem denjenigen, die noch, sage ich mal, eine bewohnbare Erde vorfinden und denen, die halt auf der erhitzten Erde leben müssen länger, das wird sich schon nochmal anheizen.
Und ihr denkt nicht, dass da näher rückende Klimafolgen innerhalb Deutschlands dazu beitragen, dass vielleicht auch die ältere Generation, die ihr jetzt gerade hier als Konfliktpartei seht, von Positionen abweicht?
Vielleicht war es auch falsch von mir gleich.
Und mehr Akzeptanz schafft?
Ja, vielleicht war es auch falsch von mir, gleich die älteren Generationen als den Bösewicht in dieser Story zu betiteln. Ich glaube, das sind nicht nur die älteren Generationen, sondern auch jüngere Generationen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist im Freundeskreis oder im erweiterten Freundeskreis, aber ich kenne ein paar Menschen, die jetzt extra Vollgas auf der Autobahn geben, weil irgendjemand sagt so, hey, es kommt demnächst mal die 120 oder 130 km/h Beschränkung. Es wird irgendwann mal darauf hinauslaufen, dass sich ein paar Menschen über diese kleinen Sachen, die man verändern könnte, halt einfach lustig machen. Das denke ich.
Ja, das ist ja jetzt schon so der Fall. Na, wie ich einfach zu der Frage gekommen bin, weil ganz ehrlich, also ich war letztes Jahr in Frankreich in Atlantikurlaub und einen Tag bevor wir losfahren wollten, ist ein Campingplatz abgebrannt. Wir konnten nicht auf die Dune du Pilar, weil alles drumherum abgebrannt war. Wir mussten dieses Jahr in Portugal von der Autobahn runterfahren, weil Waldbrände waren, mussten dann irgendwie durchs Hinterland tuckern. Und wir haben einfach für uns so als Learning gesagt, es bringt einfach nichts. Also vielleicht bringt es halt einfach nichts mehr in Zukunft. Vielleicht müssen wir uns jetzt anpassen, in diese südeuropäischen Länder in der Hochsommersaison zu fahren, sondern dann halt muss man einfach ausweichen. Dann geht man halt einfach nächstes Jahr, wenn man im August Urlaub machen will, nach Schweden oder nach Norwegen oder nach Dänemark, keine Ahnung. Weil es bringt nichts, du bist immer betroffen von irgendwelchen Extremwetterereignissen oder von eben solchen Geschichten wie Waldbränden. Und deshalb, also so bin ich jetzt drauf gekommen, weil es halt wirklich dann zum ersten Mal bei mir aktiv in meinen jetzt Urlaubsplanungen einen Einfluss hatte. Und deshalb dachte ich, das ist eigentlich mal ganz spannend, darüber zu reden und zu sehen, wie genau denken wir über so Klimafolgen, wenn sie direkt bei uns vor der Nase passieren?
Also krass, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du uns sagst, dass aufgrund dem, was du jetzt erlebt hast, du deine Lebensweise komplett änderst und versuchst, so wenig CO2 persönlich auszustoßen wie möglich.
Ja, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Mensch, der übermäßig klimaneutral lebt oder übermäßig nachhaltig. Ich fliege auch in Urlaub. Ich bin dieses Jahr schon nach Mailand geflogen, ich bin schon nach Portugal geflogen, ich werde dieses Jahr noch zweimal in die USA fliegen. Also
einmal zu mir, Walle. Komm, Walle, ich mache gerade ein Herz. Komm, einmal fliegst du zu mir.
Ja, ich freue mich schon. Ich esse auch gern ab und zu mal Fleisch und aber ich finde, es gibt einfache Dinge, auf die man achten kann. Und deshalb, ja, ich hab da den größten Respekt vor allen, die da sehr darauf achten und sehr klimaneutral leben, aber das muss jeder machen, wie er das mit sich selbst zu vereinbaren kann, ne?
Ja, nein. Spannendes Thema, ja. Wie gesagt, deswegen, ich habe auch gesagt, so, ich bin da für meine Generation richtig, richtig kacke, weil ich bin jetzt ziemlich viel geflogen innerhalb der USA. Ja, ich fliege in den nächsten.
Ja, aber Hannes, ich glaube, du hast ja ein Verständnis dafür, was das macht und du hast ja ein Verständnis dafür, wie man es machen sollte und du hast ja ein Verständnis dafür, dass politisch auch was getan werden muss. Also wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, dass das einzelne Individuum am Ende des Tages nicht den Klimawandel stoppen wird. Also das ist nun mal die internationale Politik, die da tatkräftig werden muss und sobald das Verständnis schon mal da ist, bist du, glaube ich, vielen, vielen Menschen schon mal einen großen Schritt voraus.
Ja, klar. Nee, also mir ist schon klar, dass den Einfluss, den ich als Einzelperson habe, nicht so groß ist wie die 100 Unternehmen, von denen immer gesprochen wird, die für den 71% der das Klima, also für den Folgen des Klimawandels verantwortlich sind. Ja.
Ja, also war auf jeden Fall, ich dachte mir, Klimawandel, das ist mal ein Thema, über das haben wir noch überhaupt gar nicht gesprochen in dem Podcast. Wir hatten schon viele andere Themen, Menschenrechte, Ähnliches. Brian hat mal gerne über die Kolonialisierung gesprochen.
Oder auch, wie schön ihr aussieht.
Genau, oder was Stimmt. wir an uns sexy finden.
Ja, da musste ich mir ein bisschen Spott anhören, dass ich gesagt habe, dass ich meine Arme sexy finde.
Ist okay. Ja. Nein, also ich dachte mir, das ist einfach ein Thema, das haben wir noch gar nicht besprochen. Und deshalb fand ich es ganz cool, mal darüber zu reden. Ich denke, wir werden mal versuchen, die nächsten Wochen hin und wieder ab und zu mal unsere schöne neue Rubrik Dreierkette Fragen. Wie heißt's?
Dreierkette.
Ja, wunderschöner Name. Ab und zu mal einzustreuen. Und ansonsten streuen wir jetzt, zu guter Letzt, bevor der Brian Follens einschläft, noch unsere absolute Lieblings-Abschlussrubrik, die Spieler der Woche ein. Ich habe gerade so viel gequatscht. Brian, fang du mal diese Woche an.
Ja, ich habe einen Spieler mitgebracht, der im Fokus leider stand dieses Wochenende. Und zwar im DFB-Pokalspiel Fürth gegen Halle, Hallische FC. Julian Green, der wurde leider auch wieder, wir haben es so oft besprochen, rassistisch beleidigt. Ich will auch gar nicht mehr drum rumreden. Was ich aber sehr erfrischend, wenn man das sagen kann, fand, war die Reaktion von Alex Zorniger, dem Trainer von Fürth. Der hat auch wieder mal sehr, sehr klar gesagt, wie er das scheiße findet. Und auch angesprochen, auch den Bogen gespannen, bis hin, dass das einfach eine Entwicklung ist, auch die da gerade in Deutschland stattfindet, dass Rechtsradikale, Rechtsextreme erstens im Bundestag sitzen und zweitens generell Zulauf erhalten. Und die Aussagen fand ich sehr gut und sehr klar. Und ihr wisst Bescheid. Spieler der Woche, Julian Green, man kann es nicht mehr hören, man kann es nicht mehr sehen, nervt einfach nur noch. Und alles Gute dem jungen Deutsch-Amerikaner, ne, auch noch dazu, spielt für USA, seit 2017 bei Fürth und dementsprechend verdientermaßen im positiven Fokus hier bei uns.
Sehr gut. Ich übernehme den Ball der Spieler der Woche direkt mal. Ich muss sagen, leider Gottes, ich habe wieder einen Schalke-Spieler dabei. Es tut mir wirklich leid. Aber dieses Mal einen etwas unbekannteren jungen Mann. Und zwar Keke Top heißt der Typ.
Muss ich den gleich aufschreiben.
Ja, ich schick's dir gleich. Keke Top spielt in der U23 von Schalke. Fun Fact, die haben nämlich gestern ein internes Testspiel gemacht, die U23 gegen die A-Mannschaft von Schalke. Und dabei hat, Fun Fact, die U23 mal kurz die erste Mannschaft 4-2 abgefertigt und Keke Top hat dreifach getroffen innerhalb von 60 Minuten. Da muss man sagen, vielleicht ist das doch ein Spieler für die Zukunft und ja, würde ich mich freuen, den in Zukunft gleich mal mit den Profis ab und zu mal netzen zu sehen. Deshalb mein Spieler der Woche, Keke Top.
Dein Spieler der Woche ist ein Bre, der in einem Testspiel gegen die A-Mannschaft von Schalke 3 Tore geschossen hat.
Ja, finde ich geil. Ich fand's einfach witzig. Nein, ich fand's einfach witzig, weil die U23 gegen die Profimannschaft 4-2 gewinnt.
Ja. Mein Spieler der Woche, den ich eigentlich nehmen wollte, den hatte ich schon mal genommen, nämlich Moisés Caicedo. Für die, die es verfolgt haben, Moisés Caicedo wurde jetzt der teuerste Transfer aller Zeiten der Premier League. Er ist von Brighton zu Chelsea gewechselt, ecuadorianischer Nationalspieler, kommt aus einer Region, die heißt Imbabura, hat bei Independiente del Valle seine Karriere angefangen. Super interessantes Projekt, falls ihr das mal durchlesen wollt. Kleine Mannschaft, die den lateinamerikanischen Supercup geholt
hat. Hannes, wer ist jetzt dein Spieler der Woche? Der war doch schon dein Spieler der Woche. Muss einen anderen nehmen.
Moisés Caicedo war schon mein Spieler der Woche. Ich wollte es aber nur erwähnen, dass er der teuerste Transfer aller Zeiten ist. Und es ist für ein Land wie Ecuador, wo gerade wirklich super viel falsch läuft, extrem viel falsch läuft, war es eine erfrischende Nachricht, dass ein Nationalspieler von uns der teuerste Spieler aller Zeiten ist bei der Premier League. Es war einfach eine schöne Nachricht. Aber mein Spieler der Woche ist, ich bleibe bei den Ecuadorianern, nämlich Alex Aguinaga. Sagt euch wahrscheinlich nichts, Alex Aguinaga. Alex Aguinaga hatte bei uns den Spitznamen Braveheart. Wisst ihr warum?
Weil er so aussieht wie der Schauspieler von Braveheart.
Genau, der hat ein paar Gesichtszüge wie Mel Gibson. Der hat in der mexikanischen Liga gespielt, hat auch uns fast zur WM gekickt. Aber Alex Aguinaga hat in den 90er Jahren den ecuadorianischen Fußball sehr geprägt. Deswegen ist mein Spieler der Woche Alex Aguinaga.
Ich hätte schwören können, dass er Neymar nimmt heute, aber ist ja okay. Über den wurde genug gesprochen.
Ich wollte über Neymar sprechen, aber es war eigentlich mein Spieler der Woche. Ja.
Sehr, Jungs, wir haben jetzt wieder eine Stunde gequatscht. Ich hätte gedacht, wir werden kürzer diese Woche, weil wir echt alle ein bisschen fertig sind. Deshalb würde ich sagen, ich bedanke mich riesig für euch. Liebe Leute da draußen, ihr wisst Bescheid, folgen, abonnieren, Kolumne lesen, den ganzen Blabla-Scheiß halt. Ne?
Und nicht vergessen, auch an euch, nicht vergessen, bei Kicktipp zu Twitter, tippen.
Ja, hier, ich glaube, wir machen kurz vor dem Eröffnungsspiel am Freitag machen wir nochmal eine Insta-Story als Erinnerung, dass die Leute nochmal tippen sollen, richtig? Wir haben jetzt eine richtig schöne Runde zusammenbekommen.
Ja, einige
dabei. Ich gehe gerade in die Tipprunde rein, ich will gerade gucken, wie viele wir sind. Das letzte Mal
Es sind knapp 40.
Das ist schon stark.
Ja.
Also einfach die gesamte Hörerzahl zusammen.
Mal zwei.
Ja, mal zwei, nee, hoch drei.
Ja, ich hab gerade ein, zwei neue Namen gespottet und ich muss lächeln, weil ich die gleich erkannt habe.
Sehr gut. Ja,
ich freue mich auf jeden Fall.
Ich bedanke mich, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Brian, dir jetzt erstmal einen schönen kleinen Wanderurlaub. Genieß die Berge, ich bin sehr neidisch. Okay. Hannes, dir auch, schlaf dich gut aus, hol mal ein bisschen deinen Schlaf nach. Und wir sehen uns ja bald in Berlin.
Ja.
Mein Guter.
Ja, ich freu mich sehr, dich zu sehen.
Ich freue mich auch, euch zusammen zu sehen nächste Woche.
Ja, ich freue mich auch riesig. Jungs, ich sag gute Nacht und von mir soll es das gewesen sein.
Schlaft gut. Ciao.
Ciao, gute Nacht, Jungs.
Tschüss, ciao.